Ich möchte mich eigentlich nur noch zurückziehen und am liebsten würde ich eigentlich nur noch alleine sein. Und tatsächlich ist es auch so, dass es mir alleine ja auch viel besser geht, aber gleichzeitig ja auch nicht.
Herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl und ich bin Psychotherapeutin. Heute kommt Carmen zu mir und Carmen bringt das Thema mit, dass sie immer, wenn sie mit Menschen zu tun hat, unter einem enormen sozialen Druck steht. Was hinter diesem Druck steckt und wie sie viel besser damit umgehen kann, beziehungsweise wie sie ihn auflösen kann, darüber werden wir gemeinsam sprechen. Hallo Carmen, herzlich willkommen hier bei Stahl aber herzlich. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Steffi, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Carmen, welches Thema hast du mitgebracht?
Ja, also mein Thema ist so sozialer Druck in Beziehungen, also ganz allgemein in freundschaftlichen Beziehungen und aber auch in Partnerschaften. Also in Partnerschaften, da ist es halt ganz extrem. Ja, so dass es eigentlich nie bisher geklappt hat, auch so längerfristig mit einem Partner.
Weil du den Druck nicht aushältst und genau. Dann ausbrichst, abbrichst.
Meistens breche ich es ab. Und also es ist auch so, dass immer dann, wenn sich eine Beziehung anbahnt, also das mit der Zeit auch immer schlimmer wird. Also die letzte Beziehung war wirklich ein richtiger Kampf. Und ja, also auch so, dass ich wirklich so panische Zustände bekomme dann. Ja, und also in Partnerschaften hat sich das eigentlich schon länger so abgezeichnet und in Freundschaften, da ist es mir eigentlich erst so in letzter Zeit, in den letzten Monaten stark bewusst geworden, dass ich dieses Gefühl auch da habe, also dass schon so ein Druck auch damit verbunden ist, aber da kann ich mich halt immer wieder besser rausnehmen als halt in einer Partnerschaft, ne? Weil das ist so, da schaffe ich das gut, dann lege ich halt mal wieder so eine Pause ein oder gehe halt in Rückzug. Und in letzter Zeit ist es mir halt echt aufgefallen, dass es echt schon ein bisschen problematisch wird, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte mich eigentlich nur noch zurückziehen und am liebsten würde ich eigentlich nur noch alleine sein. Und tatsächlich ist es auch so, dass es mir alleine ja auch viel besser geht, aber gleichzeitig ja auch nicht, weil dann ja so eine starke Einsamkeit ja dann auch da ist und trotzdem diese Sehnsucht nach Nähe ist ja trotzdem da, aber es ist leichter auszuhalten als dieser Druck.
Und womit machst du dir so einen Druck?
Ja, das weiß ich tatsächlich gar nicht so genau. Also ich habe immer irgendwie das Gefühl, ich muss halt dann irgendwas Bestimmtes leisten oder irgendeine Erwartung erfüllen. Also in Partnerschaften ist es auch so, dass ich wirklich, also bei der letzten Partnerschaft, die war sehr eindrücklich. Also da ist mir sehr viel bewusst geworden und ich habe sehr viel gesehen, was da so triggert. Und da war es wirklich so, dass ich halt stark das Gefühl habe, ich muss mich dann an die andere Person anpassen. Und also ich habe wirklich auch das Gefühl, dass ich mich dann total verliere.
Ja, du hast einen riesen Anpassungsdruck, ja. Erwartungen zu erfüllen, irgendwie zu genügen. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, so wie ich bin, reiche ich nicht aus.
Ja.
Also ich kann nicht einfach ich sein. Mhm. Ich darf nicht meine eigenen Bedürfnisse haben, sondern ich muss gucken, was du willst,
ja,
und mich dann auch so verhalten, deinen Ansprüchen genügen.
Ja, also ich versuche immer dann, mich auch anzupassen. Also ich bin viel besser darin, dann mich eigentlich anzupassen, als selber meins zu leben oder meine Bedürfnisse irgendwie gerecht zu werden. Aber ja, gleichzeitig, ich kenne ja meine Bedürfnisse und ich weiß, dass ich die auch nicht vernachlässigen darf. Aber ich habe halt für mich nicht den Weg gefunden, wie ich das auch äußern kann oder das auch kommunizieren kann. Und stattdessen flüchte ich dann lieber, weil ich dann mir denke, ja, wenn ich alleine bin, kann ich dann mein Ding machen und muss dann nicht irgendwie,
ja. Nur wenn ich alleine bin, habe ich meine Freiheit, ne? Nur wenn ich alleine bin, darf ich machen, was ich will. Und sobald du da bist, wer auch immer das Gegenüber ist, muss ich mich nach dir ausrichten.
Ja, und also ich habe auch so einen Glaubenssatz schon identifiziert, der lautet irgendwie so in die Richtung, alleine bin ich irgendwie besser dran und ja, so richtig verlassen kann ich mich auch nur auf mich selber.
Mhm.
Ja.
Genau, das heißt, du bist eigentlich im Herzen überangepasst, aber deine Lösung ist die Autonomie, indem du sagst, ich kann mich letztlich nur auf mich selber verlassen und ich bin meine Insel und auf meiner Insel fühle ich mich sicher. Da kann mich auch keiner angreifen. Bindung und Autonomie zählen zu unseren psychischen Grundbedürfnissen. Das heißt, alle Menschen streben einerseits nach Bindung, das heißt Zugehörigkeit, dabei sein, sich willkommen fühlen, nahe Beziehungen leben. Und auf der anderen Seite nach Autonomie, das heißt sein eigenes Ding machen, das Leben gestalten, Kontrolle ausüben und seine eigenen Ziele zu verfolgen. Und manche Menschen sind aus der inneren Balance, das heißt, sie tun ganz viel dafür, um gemocht und geliebt zu werden. Das heißt, ihre innere Balance ist zugunsten der Bindung gestört und sie versuchen, Bindung zu bekommen, indem sie sich anpassen, um damit zu vermeiden, dass sie auf Ablehnung stoßen. Und viele, bei deren die innere Balance zugunsten der Autonomie gestört ist, haben eigentlich dasselbe Problem. Im Herzen sind sie überall angepasst. Aber da sie das eigentlich nicht wollen und sich abgrenzen wollen und sich in der Kindheit sozusagen eine Anpassungsallergie zugezogen haben, stemmen sie sich etwas bockig und störrisch gegen die Erwartungen, die andere Menschen an sie stellen oder auch nur vermeintlich stellen und sagen schneller reflexartig Nein, als dass sie Ja sagen. Autonomie bedeutet für diese Menschen Sicherheit. Das heißt, im Innersten denken sie, nur wenn ich mich auf mich alleine verlasse und wenn ich stur mein eigenes Ding mache, dann bin ich sicher und dann kann mir keiner was haben. Beziehungsweise nahe zwischenmenschliche Beziehungen sind nicht vertrauenswürdig. Das wird ja ein Verhaltensmuster sein, das du dein Leben lang wahrscheinlich schon trainierst und verfolgst. Denn sowas hat immer einen dicken roten Faden in die Kindheit. Also das wirst du gelernt haben bei deinen Eltern. Und deswegen würde ich gerne, wenn es für dich okay ist, auch mal direkt einen Sprung in die Kindheit machen mit dir und mal hören, wie du aufgewachsen bist.
Also ich habe das auch schon ein bisschen analysiert, wo das herkommen könnte. Und also mir fällt da eigentlich immer eher meine Mutter ein, wo ich das starke Gefühl habe, dass ich mich da immer eher angepasst habe. Also meine Kindheit war so, dass ich habe einen älteren Bruder und aus jetziger Sicht, also ich analysiere das immer so, dass mein Bruder halt sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht hat und irgendwie auch so ein bisschen, er war so ein bisschen der Troublemaker bei uns in der Familie. Und ja, klar, also ich habe dann einfach versucht, dass ich so wenig Probleme mache wie nur möglich und ja, ich habe auch immer versucht, irgendwie das auszugleichen. So, also da gab es ja eine Person, die schon sehr viel Trouble gemacht hat und ich wollte nicht noch zusätzlich dann Trouble machen. Und was meine Mutter angeht, und das ist auch heute noch so, ist also zum einen, dass ich mir manchmal total schwer tue mit ihr, weil sie mir einfach so, ja, unterschiedliche Botschaften sendet. Also ich habe wirklich auch das Gefühl, ich kann es nicht richtig machen, egal wie ich es mache, es ist sowieso falsch. Und immer wenn ich mir denke, so jetzt habe ich es, dann ist es beim nächsten Mal anders. Und ja, also ich merkte einfach, ich möchte es ja unbedingt recht machen und ich möchte unbedingt, dass sie einmal
stolz auf dich ist.
Ja, stolz auf mich ist und einmal, mir einmal das Gefühl gibt, das, was du machst, ist richtig. Und das passiert halt irgendwie nie.
Und das ist natürlich wirklich furchtbar, weil alle Kinder haben eine unheimliche Sehnsucht danach, dass ihre Eltern stolz auf sie sind und Kinder brauchen die Liebe der Eltern und Kinder sind eigentlich auch bereit, so gut wie alles zu tun, um die Liebe und die Anerkennung der Eltern zu bekommen. Und was du ja machst, du wirst eigentlich nicht müde, um die Anerkennung deiner Mutter zu kämpfen.
Ja, irgendwie schon. Also ich habe so in den letzten Jahren schon so ein bisschen versucht, mich da rauszuholen und irgendwie mehr mein Ding zu machen. Weil das fiel mir halt auch immer schwer. Also es gibt wirklich so Beispiele, wo ich eher das gemacht habe, was meine Mutter in Ordnung findet, anstatt dass ich einfach das gemacht habe, was ich jetzt in dem Moment richtig finde.
Kannst du uns mal so ein Beispiel nennen?
Ja, so ein Beispiel ist, also da habe ich es dann gemacht, aber da wurde ich halt dann auch echt massiv bestraft dafür. Also ein ganz eindeutiges Beispiel war zum Beispiel, wo ich vor 2 Jahren, als Corona begonnen hatte, wollte ich eine Reise machen nach Portugal. Und das war wirklich genau in dieser Woche, wo das ganz arg wurde. Und meine Mama hat halt am Vortag vor dem Flug mich angerufen und hat gesagt, sie hat so Angst und ob ich denn nicht mitbekomme, was in den Medien abgeht und ich soll doch zu Hause bleiben und was auch immer. Und ich habe dann gesagt, hey Mama, das ist deine Angst und ich fühle mich total safe und mir geht's total gut, ich bin total entspannt, ich mache das jetzt. Und natürlich wurde es dann halt total problematisch im Ausland, weil es halt dann überall Sperren gab und so weiter. Und ich musste dann meine Reise abbrechen. Und für mich war es immer noch kein Problem, weil ich wusste, ich kann mich auf mich verlassen und ich kriege das hin. Und ja, es war aber dann zu Hause total schlimm. Also zum einen, dass meine Mama wirklich zu meinem Papa gesagt hat, er darf mich nicht abholen vom Flughafen. Und das, also sie hat dann auch ein paar Tage nicht mit mir gesprochen. Und ein paar Tage später war es dann echt auch so, dass sie mir total die Vorwürfe gemacht hat, weil ich sie so in Angst versetzt habe. Und also ich konnte ihre Angst verstehen, aber mir war auch klar, dass das ihre Angst ist. So, mir ging es ja die ganze Zeit total gut. Das Einzige, was mich gestresst hat, war halt ihr Verhalten, weil sie mir so ein schlechtes Gewissen machen wollte. Und solche Dinge, also das war jetzt ein extremes Beispiel, aber so ähnlich ist es eigentlich immer so. Also ich überlege immer, wenn ich das jetzt mache, welche Reaktion kommt dann von ihr? Und dann wäge ich halt so ab, okay, kann ich mit der Reaktion dann umgehen oder mache ich lieber das, was für sie noch so in Ordnung ist? Und
also deine Mutter ist sehr dominant. Und wenn ich das richtig verstehe, hast du dich auch sehr früh irrsinnig dafür verantwortlich gefühlt, dass es deiner Mutter gut geht. Beziehungsweise du warst eigentlich in der vollen Verantwortung, dass deine Beziehung zu ihr gelingt. Also ja. Du hast dich auf sie eingestellt und nicht umgekehrt.
Ja.
Es gibt sehr viele psychologische Studien, die alle das Ergebnis haben, dass Einfühlungsvermögen bei den Eltern, also das elterliche Einfühlungsvermögen, das wichtigste Kriterium für Erziehungskompetenz ist. Das heißt, es ist unheimlich wichtig, dass Eltern sich in ihre Kinder einfühlen und deren Gefühle richtig deuten können. Denn nur wenn die Eltern die Gefühle der Kinder erkennen, können die Kinder diese Gefühle als ihre, als zugehörig spüren und spüren, dass es okay ist, was sie fühlen. Und sie lernen über diesen Prozess auch Gefühle zu benennen und Gefühle zu regulieren. Wenn Eltern hingegen wenig Einfühlungsvermögen haben, dann handeln sie häufig an den Gefühlen der Kinder vorbei. Die Kinder fühlen sich nicht richtig gesehen, sie fühlen sich nicht verstanden. Und was mit das Schlimmste ist, sie haben häufig das Gefühl, das ist falsch, was ich fühle. Und daraus resultiert schnell ein Lebensgefühl von, ich bin falsch. Hast du noch so ein paar Beispiele aus deiner Kindheit?
Also das Einzige, was halt auch immer zum Vorschein kommt, ist, wenn ich über meine Kindheit nachdenke, ist, dass ich halt sehr viel alleine gelassen wurde, also in meinem Empfinden. Also es ist so, dass ich jetzt im Nachhinein als Erwachsener das Gefühl habe, meine Mama hat halt, oder eigentlich meine Eltern hatten einfach nicht die Fähigkeit zu spüren, was ich eigentlich gebraucht hätte. Weil, also ich war schon ein Kind, das glaube ich, also ich bin einfach sehr sensibel und da konnten meine Eltern, glaube ich, nicht so viel mit anfangen. Und also ich wurde einfach sehr schnell auch alleine gelassen. Also da war mein Bruder zwar da, aber auf den konnte ich mich auch irgendwie nicht so verlassen. Und ich habe mich sehr, ja, hilflos gefühlt. Also das erzähle ich immer meinen Freundinnen, dass es gab eine Situation, wo ich mir meinen eigenen Babysitter so irgendwie organisiert habe, weil meine Eltern mir halt keinen Babysitter organisiert haben. Und weil ich das aber nicht ausgehalten habe, habe ich immer dann irgendwie Leute angerufen, dass die kommen, wenn ich allein zu Hause war. Und ja, solche Situationen halt, wo ich dann jetzt weiß einfach, okay, das war ja nicht in Ordnung so. Meine Eltern hätten sich eigentlich darum kümmern müssen. Und sie sagen auch heute, jetzt würden sie das nie mehr tun. Aber zu dem Zeitpunkt sahen sie da halt überhaupt kein Problem.
Also du hast viel auch Einsamkeit erfahren und Alleinsein, also ein Mangel an Sicherheit und ein Mangel an Geborgenheit.
Ja.
Und dieser Wunsch in dir nach dieser Geborgenheit und Anerkennung von deiner Mutter, der arbeitet noch sehr stark in dir.
Ja.
Also da ist diese unerfüllte Sehnsucht. Und was du machst, ist eigentlich das, was du als Kind auch gemacht hast. Du versuchst mit allen Mitteln deiner Mutter zu gefallen.
Ja.
Zwar bäumst du dich auch manchmal auf, weil du das auch reflektierst und sagst dann auch bis hierhin und nicht weiter.
Mhm.
Jetzt mache ich das aber trotzdem, ob dir das jetzt passt oder nicht.
Ja.
Aber die Sehnsucht, deiner Mutter zu gefallen und darüber ihre Anerkennung zu bekommen, die ist eben sehr groß. und was du halt erhalten hast als Botschaft, was du gelernt hast, so wie ich bin, genüge ich nicht. Ja, ja. Ich muss mich schon anstrengen, sehr anstrengen, um zu gefallen. Und selbst wenn ich das tue, laufen meine Bemühungen oft ins Leere.
Ja. Also irgendwie so ein Satz, wenn ich so, also manchmal in so Konflikte reingerate, dann kommt bei mir auch immer so gleich dieser Satz, ja, so wie du ist man halt einfach auch nicht. Also das so, auch in Freundschaften, so wenn es dann Konflikt gibt oder so, dann bezieht das immer auf mich und dann denke ich mir so, ja klar, so ist man halt auch nicht wie du. Und
also so ein ganz tiefes Grundgefühl von, ich bin verkehrt.
Ja. Mhm. Ja, spannenderweise schon. Also das ist so spannend, weil ich kompensiere es dann zum Beispiel total in der Arbeit. Da fühle ich mich eigentlich, oder das sind Dinge, die kann ich und da fühle ich mich auch total sicher in dem, was ich mache. Da kriege ich auch viel Bestätigung. Aber ja, das, was halt soziale Beziehungen anbelangt, da habe ich echt das Gefühl, ich bin da echt ein Versager auch so ein bisschen.
Ach je, das ist ja ein furchtbares Gefühl.
Mhm.
Und bei der Arbeit ist klar, also vielen Menschen, die so ein angegriffenes Selbstwertgefühl haben wie du, und das geht ja immer her mit großen Unsicherheiten in sozialen Beziehungen, schaffen es ganz gut bei der Arbeit, weil die Arbeit so klar umrissene Anforderungen hat.
Ja.
Ne? Da weißt du einfach, was du zu tun hast. Da gibt es klare Kriterien.
Mhm.
Und die kannst du erfüllen. Und ja, deswegen gibt die Arbeit dir natürlich viel mehr sicheren Boden unter den Füßen als die Soziale, all diese Menschen mit ihren diffusen Gefühlen, mit ihren diffusen Erwartungen. Und Menschen sind ja auch anders.
Ja.
Ne? Der eine findet das gut, der andere das. Das heißt, da gibt es keinen klaren Leitfaden sozusagen. Und da kommt dann diese Unsicherheit auf, weil du dieses Grundgefühl von Unsicherheit zu Hause aufgesogen hast, ja.
Total. Also auch so Reaktionen vom Gegenüber, da passiert es ganz schnell, dass mich da so eine Kleinigkeit total verunsichern kann. Und ja, also das ist irgendwie so ungewöhnlich, eben weil in manchen Dingen, in manchen Bereichen bin ich mir so sicher und da weiß ich einfach, was ich kann und da bin ich gut drin zum Beispiel. Aber eben manchmal, da kommen so Reaktionen von anderen, die mich total verunsichern. Und dann geht es bei mir total los. Also ich merke zum Beispiel auch, dass ich so einen Drang habe, so fast schon krankhaft zu analysieren, wie ich in zwischenmenschlichen Beziehungen agiere.
Ja, natürlich, weil das gibt dir ja Kontrolle.
Ja.
Na, du hast ja Angst vor Ablehnung und die ist ziemlich massiv, weil du viel Ablehnung erfahren hast. Und Angst ruft eigentlich immer Kontrolle auf den Plan.
Ja.
Da muss ich irgendwie kontrollieren, dass ich nicht auf Ablehnung stoße.
Ja.
Und das Schwierige ist halt, dass deine Mutter dir durch ihr Verhalten auch keine sicheren Normen mitgegeben hat, beziehungsweise dir oft vermittelt hat, und das ist eben zutiefst verunsichernd für Kinder, so wie du fühlst, fühlst du falsch. So wie du dich verhältst, verhältst du dich falsch.
Ja.
Und dir ihre eigenen Gefühle und Werte so übergestülpt hat, ja.
Mhm.
Und deswegen weißt du ja heute gar nicht so richtig, was darf ich jetzt, was nicht, welches Gefühl ist angemessen, welches ist unangemessen.
Mhm.
Mag man mich überhaupt? Was muss ich tun dafür, dass man mich mag? Und das alles zusammen fühlt sich so unendlich anstrengend an, dass du denkst, ich scheiße doch auf euch alle und bleib am besten allein, da habe ich meine Ruhe.
Ja, total.
Na, also weil im Alleinsein gibt es keine Angreifer.
Ja, da muss ich nichts kontrollieren irgendwie.
Genau, da musst du die Ablehnung nicht kontrollieren.
Ja, auch die, ja. Und auch, also ich muss nicht dauernd mich fragen, wie viel kann ich dir jetzt zumuten und ja, bis wie weit ist es noch okay? Also ich habe das Gefühl, dass ich das halt immer total abwäge und das ist halt mega anstrengend irgendwie. Ja.
Es würde mich jetzt sehr interessieren, das mal an einem ganz konkreten Beispiel zu besprechen.
Ja.
Also irgendeine Beziehung, die du hast, vielleicht zu irgendeiner Freundin oder so. Was meinst du damit? Wie viel kann ich dir noch zumuten? Wo fangen deine Abwägungen an?
Mhm.
Damit ich mir das mal so richtig konkret vorstellen kann, weil es lässt sich immer am konkreten Beispiel am besten verstehen. Kannst du mir so eine Situation mal schildern, wo das so ist und wo diese Gedankenspiralen bei dir ansetzen?
Ja, gerne. Also das Erste, was mir einfällt, so an konkreten Beispiel, ist, Zum Beispiel, wenn ich irgendwo hinkomme, ganz egal, es kann jetzt irgendein Anlass sein, da stelle ich mir zum Beispiel schon die Frage, was ziehe ich an, damit es den anderen gefällt? Anstatt mir zu denken, ich möchte das anziehen, was mir gefällt, was wird mir denn jetzt gefallen und das ziehe ich dann an, sondern ich überlege mir, was könnte den anderen gefallen und wenn ich das anziehe, was denken die dann und wie ist das dann für sie? Und ja, genau, also das ist zum Beispiel so ein Beispiel, dass ich mir viel mehr Gedanken drüber mache, was den anderen da irgendwie gefallen könnte und was so für sie passen würde.
Ich hake da gerade nochmal ein. Also das Äußere ist ja sowieso dann auch immer so schnell der erste Eindruck.
Ja.
Und über das Äußere kann man relativ viel Kontrolle ausüben. Und da guckst du schon, dass du über Äußerlichkeiten nicht auf Ablehnung stößt. Also da setzt die Kontrolle schon an, dass du dir viel Gedanken machst, was ziehe ich an.
Ja, also das war zum Beispiel in meiner letzten Arbeit, war das echt immer so. Da habe ich immer so überlegt, wer ist heute da? Und was kann ich dann anziehen, wenn die und die Personen heute da sind? Das ist ja total krank, anstatt dass ich einfach das anziehe, was mir gefällt gerade in dem Moment. Denke ich mir, okay, wenn die und die Person da ist, dann ziehe ich lieber das an. Also ja, das ist so ganz oberflächlich schon das Thema. Und wenn es jetzt irgendwie noch auf eine andere Ebene geht, also es ist wirklich so, dass, also ich überlege jetzt gerade bei meinen engeren Freundschaften, ja, dass ich mir einfach vorher schon sehr viel Gedanken mache, wenn ich was sagen möchte, wie sage ich das? Und ich habe immer so ein bisschen Angst auch, dass ich, wenn ich was sage, dann sehr ruppig werde und dass das andere Personen irgendwie falsch verstehen könnten. Und
zieh mal ein konkretes Beispiel. Und was meinst du mit ruppig? Hast du noch irgendeine Erinnerung an eine konkrete Situation?
Ja, ich habe eine Erinnerung. Und zwar, da hat eine Freundin von mir halt erzählt, dass sie gerade so ein neues Projekt startet und sie war halt total begeistert. Und ich war halt irgendwie eher skeptisch dem gegenüber und ich habe erstmal nichts gesagt, weil ich mir dachte, okay, es muss sie halt ihre Erfahrung machen. Und bei ihr war es aber dann so, dass sie wirklich ganz konkret von mir wissen wollte, was ich jetzt drüber denke. Und ich habe halt dann so reagiert, ja, ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so toll. Oder ja, ich bin da einfach skeptisch. Und also das kam irgendwie so aus mir raus. Und ihre Reaktion war halt dann total, sie war dann auch total verunsichert. Und irgendwie war es dann eine total komische Situation zwischen uns beide. Und bei mir ging es dann los, ja klar, jetzt hast du sie wieder verärgert und das, also dieses ganze Gedankenrad, warum hast du das jetzt auch wieder so gesagt und konntest du nicht ein bisschen einfühlsamer sein?
Genau. Warum hast du es denn so gesagt?
Weil ich es so gemeint habe in dem Moment.
Ja, also, aber gerade jemand, der ja eigentlich Angst hat, auf Ablehnung zu stoßen, da wundert man sich ja, warum du es nicht so ein bisschen, tatsächlich ein bisschen freundlicher formuliert hast. Was ist in dem Moment so in dir, dass sich auch diese Worte wählen lässt? Ist das, dass du es nicht besser weißt oder ist es was anderes?
Das ist eine gute Frage. Also manchmal glaube ich, dass mir so ein bisschen die Strategie auch fehlt, das irgendwie anders zu formulieren.
Mhm.
Und auch irgendwie so eine bestimmte, also ich, wenn ich jetzt diese Situation nochmal herhole, glaube ich, dass auch in dem Moment so eine Erwartung auf mir gelastet ist, weil sie wollte jetzt wissen, was ich drüber denke.
Und du hast gespürt, sie wollte eigentlich deine Bestätigung.
Sie wollte meine Bestätigung haben und ich war in dem Moment aber nicht in der Lage, ihr Bestätigung zu geben, weil ich habe ja noch gar nicht drüber nachgedacht. So, meine erste Reaktion war, okay, ich bin eher skeptisch und ich hatte irgendwie keine Strategie, ihr das netter zu sagen. Anstattdessen habe ich einfach auf diese Erwartungen so reagiert und die wurde mir in dem Moment einfach zu viel.
Genau, also ich verstehe deine Reaktion eigentlich so, dass du dann auch schnell so ein bisschen bockig wirst.
Ja.
Na, also du hast ja gesagt, dass du sehr schnell sozialen Druck verspürst. Und einerseits kann man diesem Druck nachgeben, indem man lieb und artig ist und macht, was die anderen sich wünschen. Aber nicht selten löst der Druck ja auch eine gewisse Anti-Haltung aus.
Ja.
Und du hast auch schon im Gespräch erwähnt, dass du gerne auf die autonome Seite gehst. Und die Autonomen sind ja schneller mal in der Anti-Haltung.
Ja.
Das heißt, sie spüren den Anpassungsdruck und wollen aber, um ihre Grenzen zu schützen, dem gerade nicht nachgeben. Und das ist etwas, was du kennst?
Ja, also ich denke, da kommt jetzt gerade auch noch so eine andere Situation. Also in Gruppen generell, da tue ich mir immer schwer, weil ich immer das Gefühl habe, so ich habe sowieso immer eine andere Meinung als die anderen. Und ganz oft ist es so, also ich war jetzt über einen längeren Zeitraum in einer größeren Gruppe und da wurde es mir auch nochmal so bewusst, dass ich dann sehr häufig nicht das ausspreche, was ich eigentlich stattdessen möchte. Aber es ist immer so eine Aggression irgendwie spürbar bei mir. Also so passiv-aggressiv bin ich dann. Und das spüren natürlich auch die anderen, dass ich gerade total unzufrieden bin. Aber anstatt das irgendwie angemessen zu kommunizieren, was ich eigentlich möchte, sage ich lieber nichts, weil ich mir denke, dann kommen die anderen besser damit klar, als ich würde jetzt was sagen. Und weil mir zum anderen einfach auch die Strategie fehlt, das irgendwie angemessen zu kommunizieren. Also ich habe das einfach nicht gelernt, irgendwie, wie ich so meine Bedürfnisse einfordere. Auf eine angemessene Art und Weise.
Ja, verstehe ich. Da ist dann auch eine gewisse Hilflosigkeit und du reflektierst das ja sehr, sehr gut, dass du sagst, dass du dann so ein bisschen passiv-aggressiv, das heißt, verschließt dich dann so ein bisschen, ne? Und dann merken die anderen, irgendwie ist die Stimmung nicht so gut, was passt dir denn jetzt nicht, was hat sie denn jetzt, aber machst den Mund nicht auf und es löst bei anderen natürlich auch so ein Gefühl der Ablehnung aus.
Ja.
Und das ist ja immer ganz interessant, dass unsere Selbstschutzstrategien, nämlich du willst nicht verletzt werden und nicht abgelehnt werden, häufig dazu führen, dass die anderen das abbekommen. Denn in dem Moment, wo du passiv-aggressiv bist oder auch aktiv-aggressiv, indem du eine bockige Bemerkung machst, die anderen die Ablehnung bekommen, von der du dich eigentlich fürchtest.
Ja.
Die Natur hat uns das Gefühl der Wut und Aggression mitgegeben, um unsere Autonomie und unsere Grenzen verteidigen zu können. Das heißt, Wut und Aggression sind ganz, ganz wichtige Gefühle, um unsere autonomen Interessen zu behaupten. Und bei der Carmen ist es ja so, dass sie sich ganz schnell bedrängt fühlt, weil sie innerlich das Gefühl hat, sie müsste alle Erwartungen erfüllen. Und dadurch fühlt sie sich schnell in ihren Grenzen verletzt. Und möchte diese eigentlich beschützen nach dem Motto, nein, ich bin autonom, ich werde jetzt nicht deine Erwartungen erfüllen, sondern ich werde genau das machen, was ich für richtig halte. Und dadurch kommt sie schnell in die Wut. Und Trotz ist ja die kleine Schwester von Wut, also in Trotz, Bockigkeit, Wut. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, mit Aggressionen umzugehen. Das eine ist passiv-aggressiv, das heißt, die Aggression kommt so ein bisschen durch die Hintertür. Das heißt, man schmollt, man ist bockig, man sagt ja, aber macht dann was ganz anderes, also macht Zusagen, die man aber nicht einhält oder so quälend langsam umsetzt, dass es den anderen schier in den Wahnsinn treibt. Also passive Aggressionen sind so alle Maßnahmen, wo die Wut vordergründig nicht ganz offensichtlich ist, sondern die sich eigentlich durch Mauern und Verweigern ausdrückt. Und die aktive Aggression ist die heiße Wut, während die passive die kalte Wut ist. Und die aggressive Aggression, die geht halt durch die Vordertür. Man streitet, man ist wütend, also offensichtlich wütend, man behauptet sich und im schlimmsten Fall schlägt man zu. Ja, aber du formulierst ja sehr offen, ich weiß eigentlich auch gar nicht, wie das geht.
Ja.
Das heißt, daheim als Kind hast du das auch nicht wirklich gelernt, weil du dich eigentlich angepasst hast.
Ja, oder ich wurde schon manchmal auch bockig.
Bockig?
Mhm. Ja, also es gab schon, ich kann mich schon auch erinnern als Kind, dass ich schon Phasen hatte, wo ich halt einfach rebelliert habe, natürlich. Also ich war nicht immer nur angepasst. Aber das hat halt dann auch nicht dazu geführt, dass meine Bedürfnisse irgendwie wahrgenommen wurden, sondern dann war ich halt einfach das Kind, das gerade irgendwie herumspinnt. Ja.
Ja. Also auch da wurde im Grunde genommen nicht deine innere Not in dem Moment erkannt. Und dadurch hast du immer wieder erlebt, Beziehungen sind eigentlich etwas, was ich über mich ergehen lassen muss, aber nichts, was ich wirklich mitgestalten kann.
Ja.
Und jetzt fehlt dir so ein bisschen die Routine, Sachen angemessen anzusprechen. Das kann man aber lernen. Also da gibt es ja auch tatsächlich Kommunikationsstrategien, da gibt es auch Bücher zu, Sachen besser anzusprechen. Lass uns mal gerade genau hingucken, welches Bedürfnis hattest du in der Gruppe, wo du dann so ein bisschen den Rollladen runtergemacht hast. Kannst du mal gerade die Situation sagen? Dann können wir doch mal gemeinsam schauen, wie kann ich sowas formulieren?
Mhm. Also das war zum Beispiel eine Situation, wo wir eine Aufgabe bekommen haben, die mir überhaupt nicht gepasst hat. Also ich dachte mir so, warum muss ich das jetzt machen? Also ich war total...
Es war also ein Seminar, sowas?
Es war ein Seminar und also es war eine Ausbildung und da haben wir irgendwie so ganz lehrerhaft eine Aufgabe bekommen. Wir müssen jetzt ein Skript ausarbeiten und das dann als Referat vorsprechen. Ich dachte mir so, ich bin im falschen Film, so das passt mir überhaupt nicht. Und also ich hatte total Widerstand gegen diese Übung und gegen diese Aufgabe.
Auch wegen dem Vorsprechen dann am Ende?
Nein, das stört mich nicht, das nicht, aber es war mir zu schulhaft irgendwie so, okay, wir arbeiten jetzt ein Skript aus und dann erzählen wir das der Gruppe. So, das hat mir einfach überhaupt nicht gepasst.
War die Autonome da schon wieder getriggert?
Wahrscheinlich, ja, es kann schon sein, ja.
Weil wenn man sehr autonom ist, hat man ja manchmal auch einen Film mit Autoritäten.
Ja, wobei, also ich hatte jetzt mit der Person eigentlich jetzt nicht so ein Problem, aber... Mir ging einfach diese Strategie so gegen den Strich.
Ja, die Vorschrift, ne?
Ja, die Vorschrift, genau, das jetzt genau so zu machen. Und wir mussten das in der Gruppe ausarbeiten und meine Gruppe hat das total gespürt, dass mir das jetzt überhaupt nicht recht ist und ich habe mich auch total aufgeregt und gleichzeitig habe ich die Aufgabe aber erledigt. Und dann hat eine Kollegin zu mir gesagt, warum regst du dich so auf und machst es dann trotzdem? Und dann ist mir so bewusst geworden, ja stimmt, das mache ich eigentlich immer so. Ich reg mich total auf, bin total im Widerstand, sodass es wirklich alle spüren. Aber machen tue ich es dann trotzdem, anstatt dass ich dann einfach sage, das passt mir jetzt hier nicht und ich möchte das nicht machen. So, mhm. Genau. Also
das wäre eine Möglichkeit, richtig. Ich finde es aber eigentlich spannend und ich glaube, da liegt auch eine Ursache bei dir, dass du auch schnell in Widerstand gehst.
Ja, das könnte sein.
Weil du dir wahrscheinlich eine Allergie gegen Autoritäten zugezogen hast in der Kindheit.
Möglicherweise,
ne?
Ja.
Und das haben ja viele autonome Menschen, ne? Dass sie sehr schnell sehr allergisch auf Forderungen im Außen reagieren.
Ja.
Und dann schnell zumachen auch innerlich, ne?
Ja, das ist spannend, dass du das gerade ansprichst, weil das wurde zum Beispiel in dieser letzten Beziehung, also eher ein Beziehungsversuch, der es ja war, da wurde das auch total deutlich. Also immer, wenn ich das Gefühl hatte, es kommen jetzt Forderungen von der anderen Seite, die total legitim waren. Also die waren jetzt nicht überzogen oder so. Aber egal, was das war, da war es für mich dann schon so, oh mein Gott, jetzt muss ich da jetzt wieder das machen. Und wieso muss ich das jetzt eigentlich? Und das waren aber total natürliche Forderungen in einer Beziehung. Ja. Also nichts, wo ich jetzt, also was jetzt unnatürlich gewesen wäre. Aber für mich war es schon zu viel, ja.
Genau. Und das, denke ich, ist bei dir ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du super allergisch auf irgendwelche Erwartungen reagierst.
Ja.
Also viele Autonome sind im Grunde ihres Herzens überangepasst und werden richtig störrisch, weil sie so viel sich angepasst haben als Kinder, dass sie eigentlich immer so diesen inneren Satz haben, so einen Scheiß muss ich.
Mhm.
Und vor allen Dingen in freundlichen Bitten oder freundlichen Anfragen schon einen Befehl raushören, ne?
Ja.
Also nach dem Motto, was sollen wir denn am Wochenende Schönes machen? Können wir was Schönes machen? Hören Sie nicht das freundliche Beziehungsangebot, sondern, ach so, soll ich jetzt am Wochenende hier antanzen? Oder wie stellst du dir das vor? Ja?
Ja.
Soll ich wieder nach deiner Pfeife tanzen? Kannst du mich gleich überhaupt mal fragen?
Ich habe ja ganz andere
überhaupt
Pläne.
Bock hab? Ja, genau. So. Und dann kommt schon direkt dieser trotzige Widerstand.
Ja.
Und damit belastest du deine Beziehung natürlich tatsächlich.
Ja.
Und das hängt natürlich mit deiner wahrscheinlich großen Wut auf deine Mutter, auf deine Eltern zusammen. Dieses so ein Grundding von, ihr könnt mich alle mal.
Mhm.
Schlägt das irgendwie bei dir eine Seite an?
Ja, ich überlege gerade, ob es wirklich so die Wut ist. Ich glaube, dass ich einfach zu dieser Wut noch gar nicht so richtig hingekommen bin.
Ja, kann sehr gut sein.
Also es gibt schon so Momente, da bin ich richtig wütend und also speziell einfach auf meine Mama, weil sie halt Dinge macht, die ich halt nicht in Ordnung finde. Und aber in dem Moment einfach keine Möglichkeit habe, das irgendwie für mich klarzukriegen. Dann bin ich schon total wütend. Aber ich habe das halt auch schon, also in letzter Zeit wird das schon viel besser, dass mir klar ist, ja, meine Eltern haben viel richtig gemacht, aber eben auch viele Dinge, die nicht in Ordnung waren. Und also es gab gerade gestern oder vorgestern wieder eine Situation, wo ich mir dachte, das kannst du jetzt echt nicht bringen, so. Und da verstehe ich das, also da wird mir total klar, was das eigentlich so auslöst und was für eine Dynamik das ist. Und da verstehe ich als erwachsene Person auch, dass das nicht in Ordnung ist, ja. Aber irgendwie kriege ich das emotional überhaupt nicht auf die Reihe, auch diesen Vorwurf irgendwie mal auszusprechen oder ja auch diese Wut mal da sein zu lassen.
Mhm. Weil der Bindungswunsch stärker ist.
Ja.
Ja. Und das führt halt dazu, dass du vieles mit zusammengebissenen Zähnen machst.
Mhm.
Ja, und was ja deine Prägung ist, du hast, ich beziehe mich jetzt auch mal auf deine Mutter, um es hier so ein bisschen zu fokussieren, zu viel Druck und Übermacht durch deine Mutter erfahren. Also sie als zu autoritär erlebt, zu dominant, aber gleichzeitig brauchtest du ja unbedingt als Kind die Bindung und deswegen hast du gelernt, dich zu viel zu verbeugen und dich in Schablonen zu pressen, in die du gar nicht hinein wolltest. Das steckt so tief in dir und das Programm ist schnell getriggert. Also sobald du das Gefühl hast, irgendjemand will irgendwas von dir, hat irgendeine Erwartung, irgendeinen Wunsch, dass sofort wieder dieser Trotz dann auch kommt. Ne? Dieses.
Ja, also jetzt, wo du das gerade ansprichst, wird mir auch so bewusst, dass ich auch, also ich sehe eher dann die Not von meiner Mutter als meine. Also ich denke mir dann, ich verstehe einfach, dass sie, also sie möchte es ja gerade total richtig machen und macht damit irgendwie alles falsch. Und da sehe ich eher ihre Not als meine Not. Also es ist schon so, dass ich sie dann irgendwie auch verstehen kann und mir denke, ja, ich verstehe, du weißt jetzt gerade nicht, wie du es richtig machen würdest. Also ich nehme sie da irgendwie auch dann immer ein bisschen in Schutz.
Ja, das ist die Empathie an der Stelle, weil mit der Empathie baust du wieder eine Brücke in die Bindung.
Ja.
Und unterdrückst deinen eigenen Widerstand, aber der bleibt natürlich trotzdem vorhanden und lauert ganz viel als passive Aggression in dir, dieser innere Widerstand, den du immer wieder unterdrückst, um der Bindung willen oder eben auch nicht. Mhm. Weil tatsächlich in anderen erwachsenen Beziehungen, und ich denke auch bei deiner Mutter, ist ja nicht so, dass du es immer unterdrückst, sondern dann tatsächlich auch mauerst oder dich verweigerst. Also du hast dir einfach durch deine Mutter, durch deine Eltern einen Riesenfilm mit Autoritäten zugezogen, um es mal so, ne? Ja. Wo du immer schwankst zwischen einerseits brauche ich dich ja, ne, und versuche mich anzupassen, auf der anderen Seite habe ich überhaupt keinen Bock, mich dir anzupassen und zu funktionieren und eigentlich kannst du mich mal.
Ja.
Und das ist immer das Pendel bei dir.
Ja, komplett. Also auch bei meiner letzten Beziehung war das total sichtbar. So auf der einen Seite so, ich brauche dich unbedingt und es ist schön, dass du da bist. Und im nächsten Moment wirklich so die andere Seite, boah, es nervt mich so, dass du da bist und ich habe überhaupt keine Lust drauf, das zu machen, was du möchtest. Und also das war wirklich ein Ping-Pong-Spiel und so krass. Also in dem Moment war es so und im nächsten anders. Und
ja, aber daran merkst du eben auch, also wie du es jetzt formulierst, dass du viel zu wenig die Erfahrung gemacht hast, dass man Beziehungen mitgestalten kann. Ja. Also in deiner Welt gibt es Unterwerfung oder Krieg.
Ja. Ja.
Keine Verhandlung, kein Kompromiss.
Ja.
Kein, auch mit einem guten Gefühl mal Ja sagen.
Mhm.
Ne? Also sprich, der andere sagt, was weiß ich, sollen wir heute Abend essen gehen? Einfach mal mit einem guten Gefühl Ja zu sagen, weil dann hast du sofort das Gefühl, wie bei Mama, jetzt mache ich wieder, was Mama will, ich unterwerfe mich. Kannst aber auch nicht mit einem guten Gefühl Nein sagen, weil dann kommt sofort das Schuldgefühl.
Ja.
So. Und da klemmst du zwischen Baum und Borke sozusagen. Ja.
Mhm.
Also im Grunde kannst du es ja auch dir selber gar nicht recht machen. Nee. Du kannst weder mit einem guten Gefühl Ja sagen, noch mit einem guten Gefühl Nein sagen.
Ja, also am Ende fühle ich mich immer irgendwie schlecht, egal was ich mache.
Ja, genau. Und dann ist ja logisch, dass die Rettung das Alleinsein ist, aber dann kannst du ja deinen Bindungswunsch nicht ausmerzen, weil der ist natürlich auch da. Natürlich bist du ein soziales Wesen und möchtest auch in Beziehung mit anderen Menschen sein. Die Lösung ist natürlich, wie immer, dass du diesen Film, der da in deinem Kopf ist, also diese krasse Prägung mit Autorität, Unterwerfung, Bindung erstmal als solchen komplett erkennst. Dass du weißt, in welcher Matrix du eigentlich agierst. Weil sonst bist du ja immer wieder identifiziert mit deinen Gefühlen und meinst, die wären vollkommen angemessen. Kann es dir gelingen, in diesem Moment mal, ich sag mal, dein, wie soll ich es ausdrücken, dieses innere Skript, was du da hast, oder diesen Film, oder wie du es auch immer ausdrücken willst, also diese Matrix, in der du agierst, mal da auszusteigen und die tatsächlich mal so von außen wahrzunehmen und zu verstehen?
Also die, so Prägung. Wie ich es von außen wahrnehme, diese Prägung?
Ja. Also, dass du quasi mal dein eigenes Muster versuchst, selber auf den Punkt zu bringen.
Das ist ganz schön schwierig, merke ich gerade.
Ja, das ist auch anspruchsvoll. Das dient dem Zweck, dass du es mal schaffst, dich komplett zu de-identifizieren. Also nicht mehr identifiziert bist, sondern einfach so sagst, das ist der Film, den ich oft am Laufen habe und dann agiere ich genau in diesem Muster.
Also ich glaube, mein Film von außen ist so, ich möchte eigentlich alles richtig machen, aber ich weiß ja gar nicht wie. Also mir fehlt ja irgendwie auch die Strategie, irgendwie das richtig zu machen. Und ich habe auch das Gefühl, das überfordert mich dann und dann mache ich einfach irgendwas, was halt in dem Moment gerade für mich passt. Und das ist halt meistens Widerstand. Und dann ziehe ich mich da raus, irgendwie aus dieser Situation.
Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Teil von deinem Film. Er fängt noch ein bisschen früher an.
Okay.
Er fängt an, aufgrund meiner Kindheitserfahrung habe ich gelernt, so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Und deswegen rechnet mein Gehirn eigentlich permanent mit Ablehnung.
Ja.
Und um diese Ablehnung zu vermeiden, versuche ich alles richtig zu machen. Das löst in mir aber Wut aus, weil ich bin eigentlich auch ziemlich wütend auf meine Mutter, die mich da immer so unterdrückt hat. Und gleichzeitig habe ich nämlich den Wunsch, gar nichts richtig zu machen, sondern ganz stur mein eigenes Ding und ihr könnt mich alle mal.
Ja.
Und da in diesem Film bin ich gefangen.
Ja.
Also zwischen Unterwerfung und, wie gesagt, Krieg. Ihr könnt mich alle, ich mache mein eigenes Ding. Also ich gehe schnell in die Bockigkeit, ich gehe schnell in den Widerstand.
Ja.
Ja.
Mhm.
Und die Auflösung wäre ja am Horizont. Ich darf sein, wie ich bin. Ich bin richtig, wie ich bin. Und ich rechne auch damit, dass es da draußen viele Menschen gibt, die mich mögen, so wie ich bin. Und ich kann frei entscheiden, weil ich ein freier Mensch bin und nicht mehr das kleine Kind bei der Mama, weil ich heute groß bin. Ich kann frei entscheiden, wo ich Ja sage, weil ich Ja sagen will, vielleicht weil ich es selber gut finde oder einfach auch nur mal um dem anderen zuliebe, was mich nicht viel kostet. Ich kann aber auch Nein sagen, wenn ich Nein sagen will. Beziehungsweise ich kann auch in angemessenen Worten sagen, was ich mir wünsche oder was meine Bedürfnisse sind. Also ich habe die Freiheit zwischen Anpassung und Autonomie zu wählen.
Ja.
Das wäre das Ziel.
Ja.
Das werden wir heute natürlich nicht erreichen. Mir geht es ja immer darum, den roten Faden mitzugeben. Und der erste Step von dem Ziel ist ja die Selbstannahme. Ich bin okay, wie ich bin. Und ich muss mich nicht ständig verbiegen, um anderen Menschen zu gefallen. Und das erfordert wiederum eine Loslösung von deiner Mutter. Denn solange du an ihre Botschaften glaubst, und das tust du ja, bist du verkehrt? Bist du der Fehler?
Ja.
Kannst du damit was anfangen?
Ja, ich kann total was damit anfangen. Also eine Sache, die mir gerade total noch herumschwirrt, dass es irgendwie hängen geblieben ist, als du gesagt hast, also ich habe irgendwie nie gelernt zu verhandeln. Und also da merke ich gerade, das stimmt tatsächlich. Also ich käme überhaupt gar nicht auf die Idee, auch mal irgendwie mit jemandem zu verhandeln, sodass es irgendwie für uns beide dann in Ordnung ist. Also bei mir gibt es immer nur so ein Entweder-Oder-Ding. Entweder
genau,
du,
schwarz oder weiß.
Du hast recht oder ich. Also ja. Wir machen es so, wie du möchtest oder ich. Aber dass so für beide okay wäre, dass also diese Strategie fehlt mir total.
Ja, weil es keine, ich vermute, weil es keine Verhandlungsspielräume in deiner Kindheit
wahrscheinlich
gab.
Wahrscheinlich. Hm. Ja. Hm. Also wenn, dann musste ich mich eigentlich meistens aufopfern, wenn ich was haben wollte.
Ja. Und das löst natürlich auch wieder einen reflexartigen inneren Widerstand aus, weil du willst dich ja nicht aufopfern. Und dann kommt wieder der passive Widerstand. Kannst mich mal.
Hm.
Mach ich nicht.
Hm. Ja.
Aber alles, weil du in dem Kinderfilm gefangen bist.
Hm.
Weil du die Welt durch die Kinderaugen siehst.
Hm.
Und deswegen ist so wichtig, dass im ersten Schritt zumindest die Erwachsene in dir erkennt, hey, das ist ein Film, in dem ich da gefangen bin. Das ist meine Prägung. Und mein Kindergehirn berechnet immer die Erwartungen, was als nächstes passiert. Und mein Kindergehirn rechnet mit Ablehnung. Und wenn ich nicht abgelehnt werden will, dann muss ich mich unterwerfen. Musste ich bei Mama auch.
Ja.
Anders ging es nicht.
Hm.
Und mein Kindergehirn sagt dann aber, weißt du was, einen Scheiß muss ich, mache ich nicht.
Hm.
Könnt mich alle mal, dann bleibe ich eben allein.
Ja.
So. Und der wichtigste Schritt ist, dass du erkennst, dass du in diesem Film gefangen bist. Weil sonst hat das dich im Griff.
Mhm.
Dann glaubst du ja alles, was du fühlst und denkst.
Ja.
Und dann kommen die ganzen nächsten Schritte von Selbstwertgefühl, Loslösen von den elterlichen Botschaften, Selbstannahme, sich mögen und dann wirklich mal im Verhalten auch üben, einfach mal trainieren, zu sagen, was weiß ich, deine Freundin oder dein potenziell nächster Partner sagt, Schatz, sollen wir heute Abend essen gehen? Und du anstatt reflexartig Ja oder reflexartig Nein zu sagen, im ersten Schritt fühlst, worauf habe ich eigentlich Lust? Und dann spürst du, ach ja, ist eine gute Idee und dann kannst du mit einem guten Gefühl Ja sagen. Oder du spürst, nee, ich wollte heute Abend eigentlich nicht essen. Weil, was weiß ich, ich schon viel gegessen habe oder weil ich gerade auf Diät bin oder aus welchen Gründen auch immer, ich würde viel lieber ins Kino gehen. Und das dann einfach auch mal auszusprechen.
Hm.
Nee, ich würde lieber ins Kino gehen, ehrlich gesagt, weil aus dem und dem Grund habe ich nicht so Bock, essen zu gehen. Und dann sagt er vielleicht, entweder ja, auch eine gute Idee, dann gehen wir ins Kino, oder er sagt, ich habe überhaupt keinen Bock, ins Kino zu gehen. Und jetzt geht es darum, einen Kompromiss zu finden oder getrennte Wege für den Abend zu gehen oder was auch immer. Und dann kommen wir in die Phase der Verhandlung.
Mhm. Ja. Spannend. Diese Möglichkeit habe ich für mich noch gar nie gesehen. So, ich könnte ja auch was anderes vorschlagen. So, bei mir gibt es dann eben nur Ja oder Nein. Mhm.
Ja, und das macht dich dann natürlich auch weicher.
Hm.
Weil wenn du nur Ja oder Nein sagen kannst und häufig auch das Nein wählst,
ja,
oder das Nein nicht laut formulierst, aber bockig da sitzt, wie ja, du sagtest neulich bei dem Seminar, da ist ja keine Weichheit, da ist ja keine Flexibilität.
Ja, total. Hm. Ja, also mir ist schon bewusst, dass das halt auch für andere dann echt schwierig wird, so mit mir, wenn ich dann so bockig bin irgendwie. Und in dem Moment, also ich möchte es ja in dem Moment auch gar nicht sein, aber das passiert halt dann automatisch.
Weißt du, was das Verrückte daran ist? Und wenn du dir das bewusst machst, kann dir das vielleicht auch sehr helfen, das zu überwinden, dass du dich dann selbst so verhältst, wie du es bei deiner Mutter erlebt hast.
Mhm.
Weil du dadurch eine gewisse Kompromisslosigkeit hast.
Mhm.
Das heißt, der es mit dir zu tun hat, für den gilt Ja oder Nein. Und dazwischen gibt es keine Verhandlungsspielräume. Und das ist das, was du bei deinen Eltern auch erlebt hast.
Hm. Ja.
Weil es wird dann auch schwierig sein, an deiner Nein-Mauer vorbeizukommen.
Hm. Ja.
Was arbeitet jetzt gerade in dir?
Ja, also das, was mich gerade echt beschäftigt, ist halt so die letzte Beziehung, wo das ja auch so deutlich wurde. Also ich frage mich die ganze Zeit, wie wäre es gelaufen, wenn ich das schon besser gekonnt hätte. Also, weil da war es zum Beispiel so, dass ja sehr viel Potenzial auch irgendwie da war. Das habe ich schon gespürt. So, also viele Dinge, die einfach richtig gut waren zwischen uns beiden. Aber mir hat halt, also ich konnte in dieser Beziehung einfach nicht atmen, weil ich diesen Druck eben verspürt habe. Und also ich hatte so richtig Panik. Also es waren panische Zustände, weil es einfach so eng war. Und ja, ich habe wirklich das Gefühl, ich musste da irgendwie flüchten. Und das ist halt was mich immer noch so ein bisschen beschäftigt, dass ich mir denke, hätte ich das damals schon besser auf die Reihe gekriegt, dann hätte es wahrscheinlich gar nicht so diesen Ausweg gebraucht. Und das beschäftigt mich halt so, dass ich mir denke, warum habe ich das einfach nicht auf die Reihe gekriegt damals?
Weil du nicht verstanden hast, dass du in deinem Film gefangen bist.
Ja.
Du hast alles geglaubt, was du gefühlt hast.
Mhm.
Das ist das Problem. Und deswegen ist es so wichtig, dass man den eigenen Film versteht, weil erst dann hat man Entscheidungsfreiheit und Handlungsfreiheit. Weil wenn du gefangen bist, dann glaubst du alles, was du fühlst und denkst, und dann handelst du entsprechend.
Mhm.
Also du hast ja in deinen Freund durch deine Kinderaugen eine autoritäre Übermacht reinprojiziert. Er war der Mächtige, ne? Und du warst die Kleine, die sich irgendwie wehren musste vor Übergriffen und vor Vereinnahmung.
Ja, also eigentlich habe ich die Beziehung kontrolliert. So.
Das ist ja, was dann am Ende dabei rauskommt. Das ist ja das Verrückte. Das ist ja immer diese sogenannte Täter-Opfer-Perversion. Ja. Du wähnst dich als Opfer und wirst dann zur Täterin, weil du die Kontrolle ausübst, die du selber um jeden Preis vermeiden willst, dass sie dir widerfährt.
Also manchmal hat es mir auch wirklich so richtig leid getan oder er hat mir auch so richtig leid getan, weil ich ihm manchmal echt total Unrecht getan habe und ihm halt auch Sachen unterstellt habe, wie er das meint, obwohl es ja gar nicht so war. Also das ist mir total bewusst, das war mir auch damals bewusst. Aber irgendwie meine Reaktion war trotzdem einfach so, weil es in dem Moment halt einfach, das war meine Strategie, diesen Druck irgendwie von mir fernzuhalten.
Ja. Ja. Und die ist natürlich nicht ganz fair und das reflektierst du ja auch. Aber gerade so ein höherer Wert, wie ist das jetzt fair? Bin ich da wirklich offen? Lohnt es sich hier nicht, meine Angst vor Ablehnung zu überwinden, indem ich mich einfach mal öffne, anstatt mich zu vermauern? Das sind auch Werte, mit denen man diese Angst vor Ablehnung überwinden kann, ne? Also es geht wirklich darum, ganz wichtig, den Film zu erkennen, wirklich zu erkennen, dass du in dem drin bist und dass du immer wieder die Welt da draußen durch deine Kinderaugen wahrnimmst und dann dein Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Das können wir heute nicht alles leisten, aber da gibt es tolle Anleitungen zu, auch in meinen Büchern. Und dann flexibler zu werden in deiner ganzen Gesprächsführung.
Mhm.
Also aus diesem rigiden System, was du auch bei deiner Mutter gelernt hast, ja oder nein, Unterwerfung oder Krieg, weißt du so, da ein größeres Repertoire auch an sprachlichen und Ausdrucksfähigkeiten zu bekommen.
Mhm. Ja.
Aber das geht dann relativ schnell. Also sobald man das mal so für sich verstanden hat, das ist ja nicht wirklich, dass dir die Worte fehlen, sondern du kommst nicht auf die Idee.
Ja, genau. Also wenn ich mal so eine Idee habe, dann fällt es mir auch meistens leicht, dass ich dann die richtigen Worte finde oder so.
Genau.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass einfach mir die Strategie noch so ein bisschen fehlt, wie es auch anders gehen könnte. Oder dass ich die halt irgendwie trainieren muss und lernen muss. Dass es auch andere Möglichkeiten gibt, zu reagieren, als wie es, also dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ich halt immer hatte.
Und da kommt halt das, was ich immer als Steffi Stahl-Mantra bezeichne, ins Spiel: Ertappen und Umschalten.
Ja.
Du musst merken, wenn du schon wieder reflexartig in Widerstand gehst oder reflexartig Ja sagen willst, obwohl du noch gar nicht gespürt hast, was du eigentlich willst, innehalten, ins Erwachsenen-Ich und mal kurz Abstand sagen, Moment mal, jetzt nicht wieder mit dem Kind agieren, sondern mal kurz innehalten, was will ich jetzt wirklich und wie kann ich das formulieren?
Also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich eher, dass ich schneller mal Nein sage als Ja.
Ja, ja.
Also ja. Nein kommt meistens ziemlich schnell. So.
Ja, genau.
Und dann denke ich mir, naja, eigentlich, so schlimm wäre es ja wahrscheinlich gar
genau.
nicht.
Genau, das ist dein Reflex, das ist dein ewiger Widerstand gegen die Übergriffigkeit deiner Mutter.
Mhm.
Und dich immer wieder dabei zu ertappen, zu merken, hey, das ist jetzt nicht Mama und Papa, Das ist hier und jetzt.
Mhm.
Und das ist die sowieso oder der sowieso. Und eben nicht reflexartig in den Widerstand zu kippen.
Mhm. Ja.
Wie geht es dir? Meinst du, damit kannst du weitergehen?
Ja, ich denke schon. Also es wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen nacharbeiten in mir. Aber ja, also ich frage mich jetzt gerade einfach auch noch, ob die Person, also wenn ich das Gefühl habe, da ist eine Erwartung, ob es dann besser wäre für mich mal zu schauen, okay, was möchte denn die Person jetzt gerade wirklich? Also ist das wirklich eine Erwartung oder, ja, keine Ahnung, oder ist es eigentlich was anderes? So, dass ich da vielleicht, dass der erste Schritt ist, zu gucken, um was geht's jetzt da eigentlich gerade? Also, weil für mich ist ja schnell mal was eine Erwartung, dass ich da,
genau,
dass ich da eingreife und
schnell ist was. Gucke. Das ist der eine Schritt, ist es wirklich so, also Überprüfung der äußeren Realität. Und der andere Schritt ist zu gucken, und was will ich?
Ja.
Und ganz viele Menschen, die im Grunde ihres Herzens konfliktscheu sind, überschätzen oft, was passieren würde. Also wenn du jetzt mal mit freundlichen Worten irgendwas formulierst, ne? Und nicht einfach so beim Nein, sondern und das wird gut ankommen und die Leute finden dich transparent.
Ja.
Also ganz wichtig ist, dass du dich ertappst bei deinem reflexartigen Widerstand.
Mhm. Ja.
Weil durch deine Kinderaugen sind die anderen ja immer übermächtig.
Ja.
Und damit mutieren sie halt in deinen Kinderaugen schnell zu übergriffigen Feinden.
Ja.
Und so behandelst du sie dann.
Ja. Ja, also ja, ich habe immer irgendwie das Gefühl, die wollen alle was von mir, obwohl es wahrscheinlich gar nicht so ist.
Ja, du siehst in allen Mama.
Ja.
Aber je klarer dir das jetzt werden wird, desto leichter wird es dir fallen, die Sachen aufzulösen. Also ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn Menschen mal einmal kapiert haben, ja scheiße, das ist ja wirklich der Film, in dem ich die ganze Zeit agiere, dann hat man ja plötzlich Entscheidungsfreiheiten, weil man nicht mehr so ferngesteuert ist, weil man das Betriebssystem erkannt hat. Und dann kann man natürlich auch eingreifen.
Mhm.
Aber wenn man das gar nicht versteht, dann ist man ja quasi ferngesteuert.
Ja, klar.
Sklavin des Gehirns.
Mhm. Ja. Mhm.
Okay?
Ja. Dankeschön.
Sehr, sehr gern. Danke für deine Offenheit und das Gespräch.
Danke, Steffi.
Ja, nach dem Gespräch mit Steffi ist bei mir extrem viel in Bewegung gekommen. Es hat noch längere Zeit in mir nachgewirkt und mich auch noch länger im positiven Sinne sehr beschäftigt. Und ja, das Thema sozialer Druck in Beziehungen hat sich heute wirklich komplett aufgelöst. Es ist mittlerweile so, dass sich der Kontakt mit anderen sehr leicht und harmonisch anfühlt. Und ich nehme auch in Freundschaften heute eine enorme Fülle wahr. Und ich denke, für mich war ein großer Schlüssel aus dem Gespräch zu erkennen, dass ich Beziehungen mitgestalten kann und dass ich Erwartungen und Wünschen von anderen nicht ausgeliefert bin, sondern dass ich mich auch einbringen kann und meine Bedürfnisse äußern kann. Und ja, es gelingt mir mittlerweile extrem gut, da auch auf andere einzugehen und ja, auch auf die Erwartungen einzugehen, was andere an mich haben. Und das macht natürlich einen großen Unterschied, auch in Freundschaften, die dadurch nochmal sehr viel mehr an Tiefe gewinnen. Und ja, ein weiterer Punkt, der für mich sehr wichtig war, ist die Erkenntnis, dass ich heute nicht mehr darauf warten muss, dass meine Eltern mir das geben, was ich als Kind damals gebraucht hätte, sondern dass ich heute als erwachsene Person selbst die Verantwortung dafür übernehmen kann. Und ja, das hat mich sehr viel selbstbewusster gemacht und es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre ich erwachsen geworden.
Ja, das war ein spannendes Gespräch mit Carmen und ich denke, dass nicht wenige von euch sich mit ihr identifizieren konnten, weil dieses Problem sozusagen, dass man stark auf dem autonomen Pol verankert ist, weil man im Grunde seines Herzens eigentlich überangepasst ist, dieses Problem tritt nicht selten auf. Und Carmen hat wunderbare Einblicke darin gegeben, wie sehr man, wenn man auf einem autonomen Pol ist, schnell in Schwarz-Weiß-Denken verfällt, also Recht oder Unrecht, gewinnen oder verlieren, Krieg oder Unterwerfung und so weiter. Und ich glaube, ein ganz großes Outcome aus diesem Gespräch für Carmen ist, dass sie plötzlich kapiert hat, hey, es gibt ja irgendwie auch Grautöne. Es muss ja nicht alles schwarz oder weiß sein. Ich kann ja auch verhandeln. Ich kann vielleicht Kompromisse eingehen und so weiter und so fort. Also ich habe Spielräume, ich habe Verhaltensspielräume, ich habe Gestaltungsspielräume, außer bockig Nein zu sagen oder Ja zu sagen, obwohl ich eigentlich was ganz anderes möchte. Das nächste Mal ist Lara bei mir. Und Lara hat sich immer als Mädchen gefühlt und hat vor 20 Jahren auch die entsprechende Operation zur Frau vornehmen lassen. Und im Großen und Ganzen fühlt sie sich auch glücklich und hat ein schönes Leben. Und trotzdem kann sie sich nicht voll und ganz in ihrem Selbstbild annehmen. Das heißt, es gibt Selbstwertzweifel, es gibt einen Teil in ihr und ihrer Geschichte, den sie am liebsten verstecken möchte. Und deswegen fühlt sie sich in Beziehungen nicht immer ganz authentisch und hat auch Angst vor Ablehnung. Und wie sie sich und ihre Geschichte voll und ganz annehmen kann, darüber werden wir sprechen. Das war's für dieses Mal mit Stahl, aber herzlich. Danke fürs Zuhören und ich freue mich natürlich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Stahl, aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung Ann Groß.